So, wir wollen noch danken. Herr, wir wollen heute Abend deinen Sieg rühmen, preisen und uns freuen darüber. Wollen dich ganz herzlich, Herr Jesus, auch bitten, dass du auch diesen Abend jetzt einfach uns segnest. Wir segnen auch unseren lieben Bruder, der in unserer Mitte ist. Bitten dich, dass du durch ihn sprechen möchtest und dass auch heute Abend wieder das passiert, was schon so häufig an dieser Stätte passiert ist, dass einfach die Einzelnen, die du heute Abend anreden möchtest, dass die das auch ganz tief spüren. Jetzt bist du mit einem guten Heiligen Geist am Werk. Amen. So, ich darf heute Abend Herbert Heinig vorstellen. Die meisten kennen ihn ja schon. Also alle, die neu sind, die kennen ihn noch nicht. Ich darf vielleicht...
Nicht die Kunst.
Er stupst mich gerade an und sagt, ich soll nicht sagen, dass er ein Künstler ist. Aber er ist wirklich einer. So, ja, Herbert, aber wir freuen uns auch auf dein Wort, denn der Herr hat dir auch ein Wort auf das Herz gelegt, da bin ich ganz sicher. Sei herzlich willkommen in unserer Mitte. Ich freue mich, dass du da bist. Gott segne dich.
Ja, ihr geliebten Gottes, und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Und nun haben wir heute Abend ein wunderbares Thema zu betrachten, die wunderbare Heilsgeschichte Gottes aus verschiedenen Perspektiven. Ja, wie fange ich es an? Ich werde zuerst also die Begriffe erklären müssen. Das ist immer ganz gut, dass man weiß, womit man zu tun hat. Und zwar Heilsgeschichte. Da ist das Wort Heil drin. Was heißt Heil? Heil, griechisch, Soteria. Und Soteria ist eigentlich in der präzisen Bedeutung, dass etwas heil, etwas unversehrt machen. Also so ganz, so heil machen, als wäre nie Krankheit gewesen, als wäre nie etwas Negatives passiert, einfach Wiederherstellung, Heil, unversehrt machen. Das heißt Heil. Und was ist nun Heilsgeschichte? Die Heilsgeschichte ist Gottes Geschichte mit dem Ziel, dass alles heil wird. Die ganze Bibel ist eigentlich Heilsgeschichte. Heilsgeschichte insofern, als sie in geschichtlicher Abfolge zeigt, wie Gott das macht, dass eine aus den Fugen geratene und total kaputte Welt wieder ganz, wieder heil wird. Das ist natürlich wunderbar. Angesichts der Verzweiflung, angesichts der Not, allerdings angesichts des Zerbruchs dieser Weltzeit. Ja, und da kam doch die Sünde in die Welt. Und wenn wir wissen wollen, warum es so aussieht in der Welt, wie es aussieht, müssen wir die Bibel fragen. Nach dieser Zeit, nachdem der Mensch mit Gott wandelte und Gott kannte, kam der Sündenfall, kam die Sünde in die Welt. Und Römer 5,12 sagt, dass die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen ist. Der Mensch wurde als Bild Gottes geschaffen, aber die Sünde hat ihn entstellt. Und nun sagt uns die Bibel, wie die Sünde überwunden wird. Und wie, ich erwähnte es vorhin schon, dieser unversehrte Zustand der Herrlichkeit, der Schönheit herbeigeführt wird. Ja, so als wäre nie etwas Negatives da gewesen, um es noch einmal zu wiederholen. Also das ist Heilsgeschichte. Aber nun sagt unser Thema noch mehr. Es sagt... die wunderbare Heilsgeschichte. Und da muss es doch ein Wunder geben, wenn die Heilsgeschichte so wunderbar ist. Und dieses Wunder der Heilsgeschichte, das wollen wir versuchen, ins Visier zu bekommen. Worin besteht es? Das Wunder der Heilsgeschichte ist einfach dass Gott wunderbare Wege geht, um sein Heilsziel der Unversehrtheit zu erreichen. Und da sendet er doch seinen Sohn in die Welt, unseren Herrn Jesus, der am Kreuz gestorben ist und weckt ihn aus den Toten auf. Und das sind diese beiden grundlegenden Heilstatsachen, ohne welche Heilsgeschichte nicht Heilsgeschichte wäre. Also die Mitte der Heilsgeschichte sind Kreuz und Auferstehung des Herrn Jesus. Und nun sendet Gott den Heiligen Geist aufgrund dieser Heilstatsachen. Das heißt, Gott gibt sich selbst wesensmäßig in Menschen hinein. Das ist ein Wunder. Gott gibt sich wesensmäßig in Menschen hinein, um sie zu Söhnen zu machen und damit sie so werden wie der Sohn Gottes. Deshalb gibt Gott den Heiligen Geist. Also das Wunder der Heilsgeschichte Gottes lässt uns einen Blick tun in die Tiefen der Heilsabsichten Gottes, Menschen zu retten, Menschen seinen Geist zu geben. Und warum gibt eigentlich Gott diesen seinen Geist, dieses sein Wesen in Menschenherzen hinein? Nun, da lesen wir in Römer Kapitel 8, 17 bis 22 dies, dass Gott das deshalb macht, um eine ganze verlorene Schöpfung in den Zustand ihrer göttlichen Bestimmung zu erheben, nämlich den Zustand der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und dieses vermittels der Söhnegemeinde, die den Heiligen Geist hat. Verzaubert. Ja, dieses Wunder der Heilsgeschichte Gottes ist von der Zielwahrheit nicht zu trennen, nämlich, dass Gott eine Gemeinde beruft und diese Gemeinde zu dieser herrlichen Aufgabe hier und jetzt zubereitet. Und da meine ich, da hätten wir unser Thema eigentlich ins Gehör bekommen. Und darüber lasst uns in diesen Stunden etwas aus der Schrift lernen. Ja, das ist der Inhalt der Paulusbriefe, die Berufung der Gemeinde, nämlich die Herausrufung der Gemeinde, die Berufung der Gemeinde und die zielmäßige Zubereitung der Gemeinde. Die wunderbare Heilsgeschichte Gottes finde ich so in einem Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 13 beschrieben. Natürlich können wir heute nicht alle 13 Verse, nicht alle, Entschuldigung, bis 16 beschrieben. Wir können nicht alle 16 Verse entfalten. Und wir beschränken uns auf den ersten Abschnitt, den ich lesen darf. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Da ist ein Leib. Und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in uns allen. Ja, dieser unser Text aus dem Epheserbrief redet also von der Gemeinde, indem er uns das Wesen der Gemeinde darstellen will. Worin besteht das? Die Gemeinde, sagt unser Text, wie wir gehört haben, ist eine Einheit aufgrund ihrer Berufung. Eigentlich die Gemeinde hat es immer mit dem Rufen zu tun, denn Gemeinde, Ekklesia, heißt ja die Herausgerufene. Das heißt, die, die mal irgendwo drin sind, die haben den Ruf Gottes gehört, kommt heraus. Und nun sind sie herausgekommen und scharen sich um Jesus. Draußen, nicht drinnen. Drinnen waren sie. Aber bei Jesus ist immer das Draußen. Er hat draußen vor dem Tor gelitten. Und draußen ist die Gemeinde, die allein auf Jesus und sein Werk blickt. In diese Gemeinde, da kann man nicht hinein durch irgendeine Zeremonie oder durch irgendetwas wie Abstammung oder Gunst gelangen, sondern in diese Gemeinde kommt man durch eine Neugeburt, durch Buße und Glauben aufgrund des Hörens des Wortes hinein. Und dies ist die Annahme des Heiles. Also, die Zugehörigkeit zu Christus gründet also darin, dass man dem gehörten Ruf Gottes Folge leistet. Die Zugehörigkeit zu Christus ist praktisch an eine Berufung gebunden. Und Berufung hat es ja mit einem Beruf zu tun. Wie haben Christen auch einen Beruf? Ja, Christ zu sein ist ein Beruf. Und zwar der gewaltigste und höchste Beruf, den es überhaupt gibt. Und davon lasst uns in unserem Text etwas vernehmen. Und wenn wir schon einen so hohen Beruf haben, dann brauchen wir auch, dass wir uns dieses Berufes gemäß benehmen, einen des Berufes würdigen Wandel. Unser Text beginnt ja, wandelt würdig der Berufung. Also, es geht in diesem unserem Wort um das Einssein mit ihm, dem Haupt des Leibes des Christus, und zugleich um das Einssein der Glieder untereinander. Lass uns so vereinigt werden, singen wir ja, wie du mit dem Vater bist, so dass jetzt auf dieser Erde schon kein geteiltes Glied mehr ist. Um das geht es in unserem Passus. In 4,1-6 geht es also um drei Dinge. Um die Berufung der Gemeinde, die sich darin äußert, in einem neuen Standesbewusstsein, zweitens in einem würdigen Wandel und drittens in einer geistgewirkten Einheit. Paulus legt seinen Finger auf die offenen Wunden der Gemeinde Gottes in unserem Abschnitt, indem er uns sagt, was uns, ach, ich sag's lieber, was mir fehlt. Also, wovon spricht er? Er spricht erstens davon, von dem neuen Standesbewusstsein unserer Berufung. Das brauchen wir, das brauche ich. Zweitens spricht er von der Berufung würdigen Wandel. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass wir die von Gott gewirkte Einheit ernst nehmen. Nehmen wir es wirklich ernst. Dazu mahnt uns unser Text. Punkt 1 also, Berufung, zu der ihr berufen wurdet, steht in unserem Text. Und Paulus spricht damit das neue Standesbewusstsein. Was ist Standesbewusstsein? Jeder, der verheiratet ist, weiß, dass er dann ein anderes Standesbewusstsein vom Tag seiner Heirat an bekommt, als er es vorher hatte. Und Standesbewusstsein als Christen ist, dass wir ein anderes Standesbewusstsein haben, als wir es hatten, als wir noch nicht Christen waren. Und um dieses neue Standesbewusstsein, dass wir berufen sind zu einer Berufung, um das geht es im ersten Punkt. Das Standesbewusstsein ist also entscheidend für unser Christsein, für unser Leben. Aber ich muss zuerst den Begriff der Berufung erklären. Was heißt Berufung? Griechisch Klesis, das ist eigentlich, dass ich eine Aufforderung vernehme, vielleicht auch eine Einladung, einen Ruf vernehme und dass ich diesem folge. Und nun ist im Neuen Testament davon die Rede, dass uns ein Ruf von Gott geschenkt ist, dieser heilige Ruf zu einem heiligen Wandel, dieser Ruf zu Jesus hin. Ja, und nun, worin unterscheidet sich denn, unser Text sagt ja, Berufung, zu der ihr berufen wurdet. Ja, da gibt es also verschiedene Berufungen in der Heiligen Schrift. Worin unterscheidet sich denn unsere Berufung von den anderen Berufungen? Nun, unsere Berufung steht im 1. Thessalonicher 2, Vers 12 beschrieben, wo es heißt, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Oder es heißt, Gott ist treu, der euch berufen hat in die Gemeinschaft seines Sohnes. Berufen in einem Leibe. Das Wesen der Berufung der Gemeinde ist also einen Heilsberuf auszuüben, durch den sie all das, was Gott versprochen hat, einmal erfüllen soll. Es heißt nämlich, alle Gottesverheißungen, all das, was Gott versprochen hat, das ist Ja und es ist Amen in dem Christus. Dazu hat der Herr Jesus Ja und Amen gesagt. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Nun ahnen wir schon, wie gewaltig unsere Berufung ist. Ja, die Verwirklichung der göttlichen Heilsabsicht an dem ganzen All, das ist unser Beruf. Ja, da kann einem schon schwindlig werden. Ihr seid berufen worden in einem Leib und nun werdet, sagt der Kolosserbrief, dankbar. Das heißt, wir werden nie genug danken können und werden in unserer Dankbarkeit immer nur auf dem Wege sein. Das Wesen der Berufung des Volkes Gottes, Israel hatte auch eine Berufung, ist der Gestalt, dass sich Gott ein Volk als Heilsträger auserwählt aus der Mitte der Völker und diesem Volk verheißt, dass der Erlöser in seiner Mitte geboren werden und leben wird. Das ist Israels Berufung. Römer 1, Vers 3 oder 9, Vers 5. Wir sprachen also schon von dieser wunderbaren Berufung, von dieser Klesis. Nun, Herausrufung der Gemeinde. Woraus besteht die Gemeinde? Aus geringen Leuten. Ich war neulich bei einem Bruder in Berlin eingeladen und er erzählte mir, er war ein Straßenkehrer, aber er predigte wie ein Professor. Das macht Gott, indem er sich ganz geringe Leute auserwählt und aus denen etwas nach seinem Sinn macht. Das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, 25 bis 30. Ja, und nun macht Gott das so, dass er die, die er sich da herausruft, dass er die heilig haben will, so heilig wie er ist. Und das nennen wir in der Schrift die heilige Berufung. Also er hat uns berufen mit heiligem Ruf. Ja, und nun gehört diese Gemeinde Gott, die berufen worden ist, die Söhnegemeinde. Warum? Er ist der Sohn, das sind die Söhne. Aber diese Berufung konzentriert sich darauf, dass diese Söhne nicht zum Faulenzen gerufen sind, sondern dass indem sie der Berufung folgen, in einem Wettkampf eintreten. Und in diesem Wettkampf, in dem es zum ganzen Einsatz geht, obsiegen. Ja, das ist Berufung. Und schließlich gibt es auch einen Kampfpreis der Berufung für den, der sich im Wettkampf bewährt. So sagt es der Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 14. Nun, wir merken schon, diese unsere Berufung ist das Höchste dessen, was man sich überhaupt vorstellen kann, was menschliche Vorstellung fähig ist. Nun, dieser hohen Berufung der Gemeinde, nun sagt die Heilige Schrift, sollen wir würdig wandeln. Erwartungsgut unserer Berufung. Das ist der Blickpunkt. Und dieses Erwartungsgut ist dasselbe Erwartungsgut, wie es der Christus selber hat. Denn die Gemeinde gehört, ja, wir werden noch hören, gliedhaft ihm an. Wir schließen Punkt 1 ab und halten fest, was uns erstlich Not tut, ist ein Standesbewusstsein, berufen zu sein. Nun kommen wir zum zweiten Punkt. Das heißt, ich ermahne euch nun, ich der Gebundene in dem Herrn, würdig zu wandeln der Berufung, mit der ihr berufen wurdet. Also hier ist der würdige Wandel angesprochen. Paulus spricht eine Mahnung aus. Mahnung hat im Griechischen die Bedeutung, dass es sowohl Ermunterung als auch Tröstung als auch Ermutigung oder Ermahnung heißt. Und dahin will uns Paulus führen, indem er uns zuspricht. Parakalo. Ja, nun gibt es bei Paulus in Bezug auf Ermahnung eine wunderbare Ausgewogenheit. Man spricht von Indikativ und Imperativ. Das heißt, sein und sollen. Und das steht bei Paulus in einem ausgewogenen Verhältnis. Das ist bei Paulus 1. Lehre ohne Ermahnung wird zur kalten Dogmatik. Soll ja Lehrfächer geben, Dogmatik, wo man es einfach lernen kann, wo man es studieren kann. Paulus weiß nichts davon, sondern es ist immer Lehre und Wandel miteinander gekoppelt. Indem Paulus lehrt, mahnt er oder spricht er zu. Indem er zuspricht, lehrt er. So die Norm der Paulusbriefe. Ja, und nun hält Paulus einen Gesichtspunkt fest in seiner Ermahnung. Er sagt nämlich, ich, der Gebundene im Herrn. Das muss also eine Bedeutung für den ganzen Abschnitt haben. Warum sagt er das? Er sagt das deshalb, weil der Grundklang unserer Berufung gebunden sein an den Herrn ist. Wer an einen Herrn gebunden ist, der kann nicht mehr machen, was ihm so passt, sondern der muss erst seinen Herrn fragen und ist seinem Herrn verpflichtet, das zu tun, was der Herr will. Totale Abhängigkeit. Wir werden nie unserer Berufung folgen können, wenn wir nicht in der totalen Abhängigkeit vom Herrn leben. Und deshalb, ich ermahne euch nun, ich, der Gebundene im Herrn. Und nun steht hier ein wunderbares Wort, nämlich das Wort vom würdigen Wandel. Wandelt, würdig zu wandeln der Berufung. was heißt würdig? Würdig Axios hat es in seiner Etymologie mit wiegen zu tun. Das sind zwei Waagschalen und diese beiden Waagschalen, die sollten sich also ausgleichen, die Waage halten. Da liegt auf der einen Waagschale die Größe, das Gewicht der Berufung und auf der anderen Waagschale unser Wandel. Ja, ich denke, da als Christ, da braucht man also so gar nichts mehr im Wandel zu vollbringen. Da reicht der Glaube. Ja, der Glaube äußert sich im Wandel. Wer den Glauben ernst nimmt, der hat auch den entsprechenden Wandel. Und wer ihn nicht ernst nimmt, auch nur der sagt, was darf ich noch und was darf ich nicht mehr und so weiter. Nun ja, wie immer. Wandel heißt, sich im Alltag bewegen. Es ist also nicht eine starre Sache, der Berufung zu folgen, sondern eine bewegliche Sache. Da gibt es doch im Neuen Testament 9 Ausdrücke, die für Wandel stehen. Uns interessiert hier der am öftesten vorkommt, und zwar der Ausdruck Peripateo. Peripateo heißt eigentlich um einen Mittelpunkt herumtreten. Genommen aus der alten Philosophenschule, wo die Schüler immer, indem sie mit dem Lehrer einen Weg entlang gingen, um ihn herum waren, um ihn zu hören. Wandeln heißt eigentlich im übertragenen Sinn nahe bei Jesus sein. Auf das kommt es an. Du kannst der Berufung nicht folgen und du kannst nicht würdig wandeln, sagt mir unser Text, wenn du nicht nahe bei Jesus bist. Nun steht ein anderes noch an. Paulus will uns sagen, wie sich diese Berufung nun praktisch im würdigen Wandel zeigt. Und er sagt uns, das sieht so aus, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe, indem ihr euch befleißigt zu halten, die Einheit des Geistes in dem Bande des Friedens. Paulus redet also sehr lebensnah. Er ist kein papierender Dogmatiker, sondern er sagt uns genau, wie dieser Wandel aussehen muss. Und gehen wir diese wunderbaren Eigenschaften, die er uns hier aufzeigt, einmal durch. Mit aller. Das heißt doch eigentlich, in jeder Gelegenheit, die sich bietet, in jeder Situation, sind diese Eigenschaften, von denen er jetzt sprechen will, zu beweisen. Nochmal, wir sind dabei, zu betrachten, wie würdiger Wandel der Berufung aussieht. Als erstes nennt Paulus Demut. Demut ist ein wunderbares Wort. Was bedeutet es? Demut heißt, der Mut gering zu sein, der Mut niedrig zu sein, der Mut zu dienen. Also, entschuldigt, wem passt das schon? Wir wollen hoch sein, wir wollen groß hinaus. Wir wollen etwas gelten. Ja, das ist unser Fleisch. Wir wollen berühmt sein. Was kostet die Welt? Paulus sagt, Demut. In der Welt mögen diese Dinge Bedeutung haben. Wir sollen uns nach der anderen Seite hin orientieren. Da steht das Demutsvorbild des Christus vor uns, der von oben herab aus der Herrlichkeit Gottes heruntergestiegen ist und sich erniedrigt hat bis zum Tode aber des Kreuzes. Das ist das Demutsvorbild und Gehorsamsvorbild des Christus. Also Demut ist die willige Anerkennung der eigenen Unwürdigkeit, die Erniedrigung im Geist Christi. Das ist Demut. Ja, gell? Das geht unserem fleischlichen Wesen ganz zuwider, ganz steht ihm das entgegen. Und wir ahnen schon, warum Paulus gesagt hat, ich, der Gebundene im Herrn, als Vorzeichen dessen, wenn er von der Berufung und dem würdigen Wandel spricht. Ja, echte Demut ist also nicht Kriecherei. Echte Demut ist nicht sich bücken vor Menschen, sondern echte Demut, würde ich sagen, ist geheiligtes Selbstbewusstsein. Das Zweite, von welchem Paulus hier zu reden hat in Bezug auf den würdigen Wandel, ist der Mut, auf eigenes Recht zu verzichten. Und das ist Sanftmut. Sanftmut ist Milde. Sanftmut ist angesichts der Widerwärtigkeiten des Lebens sanft zu bleiben, gelassen zu bleiben. Sanftmut ist nicht süßliche Weichlichkeit, nicht Energielosigkeit, nicht gedankenlose Toleranz. Nein, Sanftmut ist Mäßigung, Mäßigung des Zorns und die gesunde Mitte zwischen Unterwürfigkeit und zwischen Erhabenheit, Sanftmut. Sanftmut ist Mäßigung, Maßhalten, aller Rachgier absagen, die Leidenschaften zügeln, Gemütsruhe bewahren. Sanftmut ist den Beleidigern gegenüber nachgnädig zu sein, ihnen vergeben. Sanftmut ist an das Vorbild des Herrn Jesus gebunden. Siehe, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, jetzt ahnen wir schon, wo Paulus hinaus will, wenn er uns diese Tugenden aufzählt. Er will, dass wir werden wie Jesus, dass wir seine Wesensart annehmen. Und als Drittes nennt Paulus die Langmut. Was ist Langmut? Im Griechischen heißt dieses Wort Makrothymia. Thymos ist das Aufsteigende. Im Sinn von Zorn, im Sinn von Erregung. Und Makrothymia, Makros ist das Große, das Weite. Das heißt also, auf das Große, auf das Weite, auf die Größe des Heils schauen. Und dann legt sich alles Aufwallen des Zorns, alles, was uns aus der Gemütsruhe bringen will. Makrothymia ist ein langen Atem haben. Es ist sich nicht einfach beugen, sondern es ist ein Druck da. Unter diesem Druck stehe ich. Aber in diesem Druck darf ich mich bewähren, indem ich auf die Größe des Heils schaue. Makrothymia. Und nun spricht Paulus im Blick auf die Gemeinschaft. Bisher hat er über den Menschen als solchen gesprochen. Und jetzt spricht er davon, wie sich dieser Mensch in der Gemeinschaft, in die er ja hineingestellt ist, bewegen soll. Und da sagt er, einander hochhaltend, an Echo, nach oben halten, stützen, tragen, ertragen. Das heißt, in dieser Gottesliebe, die in unseren Herzen ausgegossen ist, wenn wir Christen sind, durch den Heiligen Geist. Einander weist darauf hin, dass das alles auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn wir würdig wandeln der Berufung, dann müssen wir einer den anderen tragen, einer den anderen stützen, dann müssen alle, ich würde sagen, mitmachen. Auf das kommt es an. Und nun sagt Paulus uns noch ein fünftes. Befleißiget euch zu halten, das Einssein im Geist zu bewahren mit dem Bande des Friedens. Wir kommen zum dritten Punkt. Was uns fehlt, was uns mangelt, ist, dass wir die vom Heiligen Geist gewirkte Einheit der Gemeinde, tun wir das, dass wir sie ernst nehmen. Und das möchte uns Paulus ans Herz legen, dass wir diese Einheit ernst nehmen. Was ist die Einheit des Geistes? Was ist hier ernst zu nehmen? Die Einheit des Geistes ist Gott gewirkt. Wir wollen immer diese Einheit machen, denn wir leiden unter dieser Zersplitterung und Zerspaltenheit unter den Christen und sagen, es müsste anders werden, sie müssten alle eins sein. Unser Text sagt, es gilt nicht, diese Einheit zu machen, sondern es gilt, diese Einheit zu bewahren. Das heißt, die hat Gott längst gemacht in seinem Sohn. Und nun geht alles darum, dass wir das, was Gott gemacht hat, nicht wieder kaputt machen. Ja, und das können wir nur allzu gut. Wir werden sehen. Nun, die Wirklichkeit der Einheit ist vorhanden. Und was sich in der Gemeinde erhebt gegen Gottes einheitsschaffendes Werk, wäre, wenn wir uns Namen geben. Wäre es vielleicht nach berühmten Männern. Und dadurch trennt sich ein Bruder vom anderen und das ist unsere Not. Ist das Einheit? Nein. Ich bin paulisch, ich bin apollisch, ich bin käfisch, ich bin christisch. Ja, und da gibt man sich Namen in der Korinthergemeinde. Und das war die Not dort. Und entschuldigt ihr Lieben, reden wir es doch offen. Diese Trennungen, diese Spaltungen innerhalb der Korinthergemeinde waren nicht so tief wie zwischen Katholizismus und Protestantismus, zwischen Baptismus und Methodismus. Die waren nicht so tief zwischen dem, was wir an Kirchen und Freikirchen als Namen vor uns haben und meinen, es müsste so sein. Hier gehört die Korrektur des Wortes hin, dass wir uns einmal vergegenwärtigen, was die Schrift dazu sagt. Dann aller Konfessionalismus, das ist nicht Einheit des Geistes. Dann das Machenwollen einer Einheit, das ist nicht Akzeptieren der Einheit des Geistes, sondern hier gehört Glaubensgehorsam dazu. Und schließlich der Hochmut, besser sein wollen als die anderen, das ist auch nicht Einheit des Geistes. Und davor warnt uns unser Wort, wenigstens indirekt. Ja, man geht an dem, was Paulus hier meint, im Ungehorsam und in Sektiererei, sagen wir es offen vorbei. Ja, und nun bin ich eigentlich zur Buße gerufen, befleißiget euch zu halten, die Einheit des Geistes. Tereo, das gilt es also zu halten, nicht zu machen. Die Einheit hat Gott gewirkt. Einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Ohne dem geht's nicht. Ohne das, was wesensmäßig in einem Leib zusammengehört, kann der Leib sich nicht gesund entwickeln. Wir müssen uns das einmal vor Augen halten. Wenn zum Beispiel Klatsch und Tratsch den Ruf eines Bruders untergräbt, da hat einer beim Kaffeetisch was gesagt über jemanden, ist ihm raus, ja, bitte. Und der geht über einen anderen Bruder. Und der geht sofort hin und hinterbringt ihm das und der andere ist aufgebracht. Ach, dass wir es doch lernen möchten, stille zu sein, mehr zu beten, mehr zu danken und von allem Klatsch und Tratsch Abstand zu nehmen. Das sagt unser Wort. Das Einigungswerk des Sohnes Gottes durchzieht das ganze Zeugnis des Epheserbriefes. Und es kennzeichnet das, was uns aufgetragen ist, nämlich diesem Einigungswerk des Sohnes Gottes in unserem Wandel Rechnung zu tragen. Um das geht es, und zwar mit allem Fleiß in dem Band des Friedens. Das heißt, das fällt uns nicht in den Schoß, sondern hier ist Arbeit erforderlich, hier ist Fleiß erforderlich, hier ist ganzer Einsatz erforderlich, dass das, was Gott gemacht hat, von uns nicht zerstört wird. In dem Bande des Friedens. Was ist Friede? Friede ist totale Harmonie. Und der Epheserbrief weiß von einem beseitigen alles Trennenden zwischen Juden und Heiden im Kapitel 2. Und er sagt, Christus ist unser Friede. Und nun wendet Paulus das auf die Gemeinde, auf das Leben in der Gemeinde an und sagt sinnfällig, in dem Band des Friedens sollte die Gemeinde zusammengehalten werden. Und da wird die Gemeinde zu einer Einheit zusammengeschlossen. Da denke ich an dieses, beim Stichwort Band, denke ich, an Kolosser 3, Vers 14, wo auch von einem Band, nämlich dem Band der Vollkommenheit, der Liebe die Rede ist. Liebe und Friede gehören zusammen. Und das Band des Friedens bindet zusammen. Inwiefern? Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und das ist die Friedensgrundlage der Gemeinde. Und dieser Friede, der soll wie ein Band, der das Gewand zusammenhält, damit es nicht davonflattert, die Gemeinde zusammenhalten, dass sie nicht auseinanderfällt. Nun sagt Paulus uns etwas Wunderbares. Er macht das so ganz sinnfällig, so ganz deutlich, denn diese Dinge, die sind doch so natürlich, die sind doch so klar, die müsste doch jeder Mensch verstehen. Und wir verstehen sie nicht. Und da macht uns Paulus 7 sinnfällige Bilder, indem er uns sagt, wie Gott bereits diese Einheit gestiftet hat. Er sagt uns also 7 Argumente der Einheit und sagt uns dabei, warum Zersplitterung unter den Glaubenden so widersinnig ist. Wie sehen diese Argumente der Einheit aus? Er beginnt, ein Leib. Ja, nun stellen wir uns einen Leib, einen Menschenleib vor. Und von diesem Menschenleib, da würde ich also alle naslang ein Stückchen wegschneiden. Bis also, da ist Hand weg und dann, als dass man nicht sagt, den Kopf weg. Ja, und dann, Ist der noch wachstumsfähig? Nein, der ist kaputt. Und deshalb sagt Paulus, Einheit, sinnfällig dargestellt in dem einen Leib. Und dieser eine Leib ist eine Realität. Christus das Haupt und wir, als die ihm, zu ihm gehören, Glieder an seinem Leib. Und nun sagt er Leib. Er gebraucht das Wort Leib. Was heißt Leib? Leib ist Soma. Und Soma ist eine sinnfällige Ganzheit. Nun hat so ein Leib einen Blutkreislauf. Gibt es das auch geistlicherweise? Ist durch das Blut Jesu die Gemeinde zum Leben gebracht? Ja. Und dann, die Körperteile des Leibes bilden alle eine Einheit, obwohl es einzelne Teile sind, Bild für den Leib des Christus und dessen Einheit. Und schließlich ist der Leib ein Organismus vom Geist belebt. Ist das auch beim Leib des Christus so? Natürlich. Also, Paulus sagt, der Leib in seiner Ganzheit ist das Argument für das Einssein der Glieder untereinander. Der eine Leib offenbart den Widersinn der Spaltungen. Punkt 2 im Blick auf die Argumente: ein Geist. Geist heißt Pneuma oder Ruach, das ist eigentlich die Bewegung der Luft, der Atem. Nun, etwas, was atmet, da ist Leben drin. Und wenn etwas nicht mehr atmet, da ist kein Leben mehr drin. Und der Geist, der in jedem einzelnen Glied des Leibes des Christus ist, ist das Durchatmet werden von dem Heiligen Geist. Ja, die Gotteskindschaft beruht auf diesem belebenden Element des Geistes. Nämlich, der Leib des Christus ist dadurch gekennzeichnet, dass Christi Geist in ihm wohnt. Denn wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Hier ist der Unterschied zwischen denen, die zu ihm gehören und nicht zu ihm gehören, gegeben. Und dann, die Gotteskindschaft zeigt sich darin, dass wir durch den Geist rufen, Abba, lieber Vater. Der Heilige Geist ist ausgegossen nach Römer 5,5 in unsere Herzen als Liebe, Liebe Gottes. Wir merken schon, wie sinnfällig Paulus redet. Und schließlich ist es so, dass der lebendige Christus in unseren Herzen wohnt durch den Heiligen Geist. Dass der Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, und den Glauben wirkt der Heilige Geist in uns. Ja. Und nun dürfen wir, wenn wir vom Geist reden, an den Heiligen Geist, den echten Heiligen Geist denken, nicht an ein Flugfeuer fremden Geistes, um nicht missverstanden zu werden. Und dieser echte Heilige Geist ist, der den ganzen Leib durchatmende Gottesgeist. Und darin offenbart sich der Widersinn der Spaltungen. Paulus sagt, dass die eine Berufshoffnung als das gemeinsame Ziel der Gemeinde einigendes Element oder Argument der Einheit ist. Jesus Christus ist unsere Hoffnung, sagt der erste Timotheusbrief. Und nun sagt Paulus hier, die Hoffnung, so wie ihr auch berufen wurdet, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ich muss nochmal auf die Berufung zurückkommen. Berufung der Gemeinde hat also, Hoffnung eurer Berufung, einen zukünftigen Aspekt. Wo diese Berufung in unser Bewusstsein dringt, wo sie ernst genommen wird, wo der Beruf der Gemeinde auch in seiner Konsequenz und Verlängerung bedacht ist, nämlich als Mission im kommenden Reich Christi, als Zukunftsaufgabe, dort ist die Berufshoffnung der Gemeinde Antrieb zur Einheit. Und das brauchen wir. Haben wir doch stets vor Augen, was Gott aus uns gemacht hat und mit uns machen will und wozu er uns gebrauchen will. Und dann können wir nicht mehr einander entgegen sein. Dann muss Einheit entstehen. Und wir fassen zusammen die eine Hoffnung, unsere Berufung offenbart den Widersinn einer Spaltung. Ein viertes Argument führt Paulus an. Der eine Herr, dem alle Glieder des Leibes angehören. Ja, ein Herr. Der Aspekt der Einheit ist der eine Herr, mit dem alle in der Lebensgemeinschaft verbunden sind. Was heißt der eine Herr? Da ist einer, der das Sagen hat, nicht diese vielen kleinen Herrchen, sondern der eine Herr hat das Sagen. Und wenn er der eine Herr ist, dann kann es keine Spaltung mehr geben, wenn das ernst genommen wird. 1. Korinther Kapitel 8, Vers 1 heißt es, wir haben einen Herrn Jesus Christus, durch den das All ist, und wir durch ihn, zu ihm. Und dann heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 36, dass indem Gott ihn auferweckt hat, ihn zum Herrn und Christus gemacht hat. Und schließlich heißt es in der Konsequenz von Philipper Kapitel 2, Vers 11, dass alle ihre Knie beugen werden in dem Namen Jesu und alle Zungen bekennen werden. Jesus Christus ist der Herr. Also, wenn Jesus Christus der Herr ist, dann ist er der Weltvollender, und im Blick auf diesen einen Herrn offenbart sich der Widersinn der Spaltung. Und nun spricht Paulus ein fünftes Argument an, denn wenn er sagt, der eine Glaube, ein Glaube, und dieser eine Glaube ist das Lebenselement des Leibes. Denn wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, heißt es in der Schrift. Und in Johannes 3, Vers 6 heißt es, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Glaube ist Umschreibung für die Gesamtheit der Gottesoffenbarung. Glaube ist also gleichbedeutend mit dem Festhalten an der Verbindlichkeit der Heiligen Schrift. Glaube ist der Gott verordnete Weg zur Errettung, denn ohne Glaube kann niemand Gott gefallen. Glaube ist das Merkmal und die Norm neuen Lebens. Und Glaube schafft das einheitliche Bekenntnis. Denn Glaube schließt, dieser eine Glaube schließt zusammen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Eigentlich wörtlich Epi, Glaube auf den Herrn Jesus Christus. Er, hier ist noch sinnfälliger, er ist das Fundament, er ist der Grund und auf diesem einen Fundament ruht unser Glaube. Deshalb ein Glaube. Und das Wunderbare auch, dass dieser Glaube nach Apostelgeschichte 15, Vers 8 unsere Herzen reinigt. Niemand wird in die Herrlichkeit Gottes eingehen, ohne die Reinigung durch das Blut Jesu. Ja, bitte. Und hier ist der Zusammenhalt, der Zusammenschluss eigentlich vorgegeben. Nun, wir fassen zusammen, der eine Glaube als das Lebenselement neuen Lebens, welches in allen Glaubenden wirkt, offenbart den Widersinn der Spaltungen und Benennungen. Nun, und wenn ich so weitermache, aber jetzt erschrecke ich fast. Denn hier heißt es eine Taufe. Wie ist die Taufe? Die Taufe ist die auch einigendes Element. Die eine Taufe. Ja, wenn ich mich recht entsinne, dann ist Taufe doch so verschieden aufgefasst und es ist schwierig, über die Taufe zu reden, weil jeder unter Taufe etwas anderes versteht. Die katholische Kirche sagt ja Taufe, und da fußt sie sehr stark auf der frühen Theologie, ist ex opere operato. Das heißt, sie wirkt durch den Taufakt bereits. Und ist dadurch heilschaffend. Die evangelische Kirche sagt, die Taufe ist ein Gnadenakt. Und deshalb, weil es ja ein Geschenk ist, ein Gnadenakt, deshalb kann sie nur an Kindern vollzogen werden, weil Kinder nichts hinzutun können und die Taufe aus Gnade empfangen. Also, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass diese Auffassung eine der ganz starken Stützen der Rechtfertigungslehre ist, kirchengeschichtlich betrachtet. Die Freikirchen sagen nein. Also die taufgesinnten Gemeinden sagen nein. Taufe ist ja eine Sache, die vom Glauben abhängig ist. Denn wer da glaubet und getauft wird, und das haben Säuglinge nicht, der wird gerettet werden. Und die Taufe ist zwar ein Gehorsamsschritt, aber man deckt sich ab und sagt, sie ist nicht heilsnotwendig, weil man genau weiß, dass es so viele Gläubige gibt, die nicht erwachsen getauft sind. Und um sich von denen nicht ganz abzugrenzen, sagt man, sie ist nicht heilsnotwendig. So, die Taufe sei nicht heilsnotwendig, die in der Heiligen Schrift so ein klares Zeugnis hat. Verwunderlich. Nun, Taufe ist immer im Grundsatz Baptisma, das Verschwinden von etwas Alten im Element des Wassers, deshalb ist nur Untertauchen Taufe, und das Heraufkommen von etwas Neuem, des neuen Menschen. Also das wäre das sinnfällige Bild der Baptisma. Ja, nun ist Taufe immer Taufe in Jesu Tod. Taufe ist aber auch immer in der Auristform gegeben, und Aorist heißt, dass es ein Prozess ist, der sich fort und fort, jeden Augenblick neu vollzieht. Auch das ist Taufe. Und Taufe ist also immer getauft werden und als getauft werden, welches sich ständig vollzieht, Wesensbestandteil der Einheit des Leibes des Christus. Nun, du redest hier von der Einheit. Ja, weißt du nichts von der Täuferverfolgung, wo die vielen hingerichtet worden sind? Weißt du nicht von dem Taufstreit? Weißt du nichts von der Taufdiskussion, die bis in unsere Tage andauert? Nun sag ich mir, das kann unmöglich die biblische Taufe, die eine Taufe sein. Ja, was ist denn dann die eine Taufe? Sag's uns doch. Die eine Taufe ist immer getauft sein, getauft werden in Jesu Tod. Ich taufe euch mit Wasser, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Matthäus 3, Vers 11. Und nun sagt uns das Zeugnis von der Taufe, dass jeder, der durch einen Geist zu einem Leib hinzugetauft worden ist, nach 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13, an dieser einen Taufe teilhat. Es gibt nach der Schrift, Epheser 6, Vers 2, verschiedene Taufen, aber im letzten und eigentlichen findet alle Vorbereitung, alle Symbolik der Wassertaufe, die sie beinhaltet, ihre volle und ganze Sinnerfüllung in der einen Taufe. Und dann streiten wir uns nicht mehr. Dann ist, da ist einer, der ist als Kind nicht getauft. Ja, hat er an der einen Taufe, wenn er an Jesus festhält, Anteil? Ja. Und dann, ach, ich sollte mal in einer taufgesinnten Gemeinde, wir hatten einen Hauskreis. Da waren Geschwister von einer taufgesinnten Gemeinde und Geschwister von einer, also von aus der Methodistenkirche. Sollte ich sprechen? Und dann sagt er, über die Taufe musst du sprechen. Na, jetzt rede mal über die Taufe. Und schließlich durfte ich's so darlegen, gemäß der Schrift, dass die eine Taufe das Wesentliche ist. Wo der methodistische Bruder, der nicht als Erwachsener getauft wird, und der andere, der sich auf sein Tauferlebnis stützt, und der andere, der nicht getauft ist, wenn er Jesus hat, an der einen Taufe Anteil haben darf. So ist aller Taufstreit beseitigt und ausgeschlossen durch dieses wunderbare Epheserzeugnis. Die eine Taufe in Jesu Tod, an der alle Glaubenden teilhaben und wesentlich für ihr Leben mit Christus ist, offenbart den Widersinn aller Spaltungen und aller Benennungen. Und zuletzt sagt Paulus, der eine Gott und Vater, als der alleinige Lebensgeber, als der Allwirksame, als das Ziel der Heilsgeschichte, dieser eine Gott und Vater, der über allen ist, der durch alle wirkt und ebenso in allen wirkt, dieser eine Gott und Vater, der offenbart den Widersinn aller Benennungen und Spaltungen unter den Christen. Wir sind am Ende unserer Betrachtung und nun hat uns unser Text auf die Frage geantwortet, worauf es in unserem Christsein ankommt. Ich finde drei Antworten. Es kommt für die, die durch Buße und Glauben zu Christus gehören, darauf an, im Standesbewusstsein ihrer hohen Berufung zu leben, indem sie dieser ihrer Berufung würdig wandeln. Was würdiger Wandel ist, haben wir gesehen. Es heißt nämlich, die Einheit des Leibes des Christus ernst nehmen und sich befleißigen, diese zu bewahren in dem Band des Friedens, die Berufung in einem würdigen Wandel, dieser gilt es zu folgen. Und das äußert sich darin in jeder Lage Demut und Sanftmut, Langmut und gegenseitiges Ertragen und Hochhalten in Liebe zu beweisen. Und nun noch die Argumente für die Einheit des Leibes des Christus, die den Widersinn aller Spaltungen beweisen. Der eine Leib und der eine Geist, die eine Hoffnung der Berufung der Gemeinde, der eine Herr, der eine Glaube, die eine Taufe und der eine Gott und Vater aller. Ja, dass uns diese Wahrheiten lebensmäßig bestimmen möchten, das schenke uns der Herr, wenn es ihm gefällt, als Frucht dieser Stunde. Amen. Herr Jesus, dafür sagen wir dir von ganzem Herzen Dank, dass du uns einen Blick tun lässt in die Größe unserer Berufung. Ja, dass wir dieses große Wunder der Heilsgeschichte fassen, dass wir es persönlich erfassen, dass wir es tief in unser Herz aufnehmen, dass es uns formt, dass es uns gestaltet und dass es aus uns Menschen macht, die du gebrauchen kannst. Das wirkt in Gnaden zu deiner Verherrlichung. Als Frucht dieser Stunde. Amen. Amen.